Patrick Rosenthal, der Podcast. Alles rund um dein Online-Business, Food-Fotografie, spannenden Menschen und Marken und tollen Geschichten. Willkommen zu einer neuen Episode. Willkommen zum Thema Individualität und wie du dich als Marke aufbauen kannst. Als Gast ist heute Lea Green dabei. Lea ist nicht nur erfolgreiche Bloggerin, sondern auch mittlerweile eine richtige Marke, denn neben ihren zwei sehr erfolgreichen veganen Kochbüchern ist sie Betreiberin eines Blogs, eines Online-Magazins und Inhaberin eines Modelabels. Wie schafft man das alles? Ganz klare Antwort von mir: mit den richtigen Emotionen, das Besondere, die persönliche Note. Denn es geht um deine Signatur, es geht um dich und deine Persönlichkeit. Madonna sagt, es ist reine Zeitverschwendung, etwas Mittelmäßiges zu tun. Hat sie recht, oder? Dann lasst uns etwas Sensationelles machen. Machen wir eine Marke, machen wir dich zur Marke. Wann denkst du, ist der richtige Zeitpunkt für dich? Auch hier habe ich eine klare Antwort. Der richtige Zeitpunkt, dich zu einer Marke zu machen, ist dann, wenn du um Hilfe gebeten wirst, statt selbst zu bitten. Aber vergiss dabei die ganzen aufgeblasenen Marken um dich herum. Denn die Marken, die sich platt darstellen, sich primitiv groß machen, die werden nicht langfristig existieren können. Du willst eine Marke sein? Dann denke im Wir-Modus. Denn es geht nicht nur um dich, sondern um das, was du den Menschen anbieten kannst. Du musst etwas haben, das das Leben deiner Kunden verbessert. Verstanden? Das bedeutet auch, dass die Kommunikation nicht auf Produktmerkmale abzielt, sondern auf Wünsche und Träume deiner Kunden. Es gewinnt der, der den Mut aufbringt, etwas Neues zu machen. Also, let's go! Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen. Erwachsenen erzählt man Geschichten, damit sie aufwachen. Diese Weisheit ist so unglaublich wichtig. Ich bitte dich also, deine Story, deine Geschichte zu erzählen. Dabei darf diese Geschichte im Sinne der künstlerischen Freiheit gerne hier und da etwas Dramaturgie von dir dazu bekommen, denn Menschen lieben Geschichten und gute Geschichten sind einzigartig. So. Und jetzt, tada, die Person hinter der Marke Lea Green. Ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist. Meine erste vegane Interviewpartnerin. Hallo Lea.
Hallo, freut mich riesig. Grüß dich, Patrick.
Mensch, ich habe mal so ein bisschen jetzt geschaut, wer du bist, was du machst. Ich habe dich damals auf den Foodblog Award in Berlin schon kennenlernen oder kurz kennenlernen dürfen und war sehr, sehr fasziniert von der Person, die damals auch einen Preis gewonnen hat, die danach noch mehr Preise gewonnen hat, die aber als Veganerin, also sagt man das so, bist du eine Veganerin?
So kann man das sagen, ja. Also ich lebe seit 2012 vegan, das sind jetzt über 7 Jahre und habe seit 2013 einen rein veganen Blog. Ich finde aber durchaus, dass so dieses Stichwort vegan manchmal so ein bisschen was mitschwingen hat. Ja, du bist Veganerin, das ist so, als ob ich irgendeine gewisse Religion hätte oder als ob das irgendwas anderes ausschließen würde. Ich ernähre mich rein pflanzenbasiert. Ich habe auch sicherlich eine vegane Weltanschauung. Das gehört so mit dazu. Und ich lebe auch vegan im Sinne von, dass ich keine tierischen Produkte auch in meiner Kleidung habe oder in meiner Kosmetik. Also das geht natürlich über das Essen hinaus. Aber grundsätzlich finde ich den Begriff durchaus auch ein bisschen schwierig. Also, aber ja, ich bin vegan. Dieser vegane Begriff ist ja auch gar nicht, finde ich, so eng zu fassen. Für mich ist vegan, weißt du, Patrick, ein Spektrum. Wo beginnt das? Das beginnt zum Beispiel bei einer rein pflanzlichen Ernährung. Das kann aber über viele weitere Dinge hinausgehen, was ich schon angesprochen habe. Kleidung, Kosmetik, Putzmittel, auch Gegenstände in deiner Wohnung. Also ist dein Sofa vegan oder ist da Wolle eingearbeitet zum Beispiel? Und ich möchte niemanden verurteilen oder niemanden in so eine Kiste stecken. Du bist vegan oder du bist nicht vegan. Weil zum Beispiel jemand jetzt in Anführungsstrichen nur vegan ist, aber noch irgendwie seine Lederschuhe aufträgt, ja. Deshalb hat es durchaus so ein das ist so ein bisschen einschränkend. Ich finde, vegan ist gut gefasst, wenn man sagt, man macht das, soweit es einfach möglich ist und soweit es gut in den eigenen Lebensentwurf hineinpasst, eben auf tierische Produkte zu verzichten, sowohl in der Ernährung als auch im Lebensumfeld. Aber ich möchte da niemandem so einen Stempel draufdrücken. Und deshalb ist dieser Begriff durchaus, ja, auch verwirrend. Der ist gar nicht so fest, wie man vielleicht denkt. Ja, und ich finde das einen ganz, ganz schönen Ansatz, überhaupt nicht so radikal an die Sache ranzugehen. Es geht doch darum, dass wir uns alle wohlfühlen und einen möglichst positiven Lebensansatz finden. Für uns selber, auch für die Mitmenschen, für die Tiere, für die Umwelt, Thema Nachhaltigkeit und ressourcenschonend. Da ist vegan ein sehr, sehr schöner Ansatz, weil es eine sehr ressourcenschonende Ernährung ist. Es ist auch eine Ernährung, die eben extrem viel Rücksicht nimmt auf die Umwelt, auf die Mitgeschöpfe. Aber ich habe das nie mit einem erhobenen Zeigefinger gemacht. Auch deshalb, du Patrick, ich bin nicht vegan erzogen. Ich habe selber früher sehr, sehr viel Fleisch gegessen. Ich komme ursprünglich aus Bayern, da bin ich groß geworden, in der Nähe von München. Ich habe eine sehr fleischlastige Küche kennen und lieben gelernt. Ich habe immer gerne Fleisch gegessen. Ich hatte da nie viel drüber nachgedacht. So bin ich erzogen worden. Du kannst es dir vorstellen, in den bayerischen Gasthäusern, ne? Gemütlichkeit, da wird viel Schweinebraten gegessen, Fleisch jeglicher Art. Und das kam erst so nach und nach bei mir. Bei mir kam das auch nicht. Ich habe jetzt nicht so diese Gesundheitsstory. Das kennst du sicher, Patrick. Es gibt viele Blogger, die haben so eine Story. Ne? Mir ging es so furchtbar schlecht und dann habe ich mein Leben geändert und jetzt ist alles gut. So war das bei mir nicht. Bei mir war das so ein ganz schleichender Prozess. Ich bin während meines Studiums hier in Berlin vegetarisch geworden, was auch ein bisschen bedingt war, so wegen Geldmangel. Ja, man ist Student, man hat keine Kohle. Da war auch gar nicht so viel Fleisch auf der Speisekarte. Da habe ich angefangen, mich überwiegend pflanzlich zu ernähren, hat mir gut getan. Und dann kam so der Aspekt rein, dass mir wirklich die Tiere leid getan haben in der Massentierhaltung. Und weißt du, heute durch das Internet ist das so allseits präsent und wir können das alle sehen. Wenn wir hinschauen, können wir alle sehen, dass die Massentierhaltung grausam ist und dass die Umstände, unter denen die Tiere gehalten werden, furchtbar sind. Früher war das ja mehr im Fernsehen. Ich kam nach Berlin 1996, da war das Internet noch nicht so weit. Und wenn mal was im Fernsehen kam von Massentierhaltung, dann habe ich weggeschaltet. Vielleicht kennst du sowas, dass man sagt, ich will das nicht sehen. Oh, ich kann das nicht sehen, ich will das nicht sehen. Yeah. Und da ging es dann bei mir los, dass ich irgendwann gesagt habe, Mensch Lea, was ist los mit dir? Du belügst dich selber. Also warum schaltest du das weg? Weil es ist nicht so, dass du die Realität wegschalten kannst. Und so war das bei mir ein ganz langsamer, schleichender Prozess. Und ich habe dann irgendwann mal komplett auf vegan umgestellt und es war auch erst ein Test. Ich wusste nicht, ob ich das sozusagen durchhalten werde oder das, was für mich ist. Aber ich habe dann nach ganz, ganz kurzer Zeit, nämlich schon nach 2, 3 Wochen festgestellt, dass mir das wahnsinnig gut tut, dass es meine Fantasie auch beflügelt in dem, was ich koche. Weißt du, ich musste mir viel, viel Neues einfallen lassen. Da ist auch so der Blog raus entstanden, weil ich ganz fasziniert war, wie einfach es auch ist, einfach zu anderen Lebensmitteln zu greifen. Ich möchte jetzt absichtlich gar nicht sagen, etwas zu ersetzen, weil ich gar nichts vermisse. Aber ich treffe einfach eine andere Auswahl. Und es hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Und ich finde es wahnsinnig schön, Menschen da so ein bisschen mitzunehmen auf den Weg. Gerade bei meinen Bloglesern bekomme ich ganz, ganz viel Feedback, dass viele meiner größten Fans und Blogleser gar keine Veganer sind. Das sind viele Sportler, das sind aber auch Menschen, die einfach mehr pflanzliche Rezepte in ihren Alltag einbauen möchten. Vielleicht leben sie vegetarisch, vielleicht leben sie flexitarisch. Aber viele schreiben mir, Mensch, Lea, durch deine Rezepte kann ich immer mehr in meinen Alltag so integrieren. Und das finde ich einen wahnsinnig schönen Ansatz. Das finde ich total schön. Niemand muss komplett vegan sein. Aber wenn ich da so einen kleinen Weg aufmachen kann oder eine Inspiration in die Richtung geben kann, ist das doch traumhaft schön.
Musik. brauchen vegane Fleischersatzprodukte. Also, ich kann da erstmal zu sagen, weil das ist meine Meinung und deswegen interessiert es mich auch, was du als Veganerin davon hältst. Für mich ist das sehr, sehr toll, dass es das gibt, weil wir zum Beispiel keine Schnitzel essen, sondern wir essen die vegetarischen Schnitzel. Ich finde das total toll, dass es Fleischersatzprodukte gibt, ob es ein Fleischsalat ist, der eben kein Fleisch enthält und dergleichen, weil das ist für mich eine schöne Integration in den Alltag, was zu ersetzen, um vielleicht nach und nach was für unsere Mitgeschöpfe zu tun. Wie siehst du das denn?
Da kann ich dir nur zustimmen. Ich sehe das genauso. Also grundsätzlich befürworte ich sehr, dass es Fleischersatzprodukte gibt. Ich probiere auch selbst einiges aus. Ich bin jetzt schon sehr, sehr lange vegan, würde ich sagen. Also es sind jetzt schon über 7 Jahre, glaube ich. Ich brauche es eigentlich nicht. Ich habe so meine Küche für mich gefunden, die auch gewisse Röstaromen und auch Biss mit reinbringt. Ich finde es aber toll, wenn es angeboten wird. Ich denke, dadurch erreichen wir oder wird auch einfach die Masse erreicht an Menschen, also nicht so speziell jetzt nur eine Zielgruppe, die sowieso schon offen dafür ist, sondern man erreicht eine größere Zielgruppe. Und ich finde das sehr zu befürworten. Die Qualität dieser Fleischersatzprodukte ist sehr unterschiedlich. Da gibt es sowohl Leckeres als auch nicht Leckeres und es gibt sowohl Gesundes als auch nicht Gesundes. Es gibt durchaus sehr viel Fleischersatzprodukte, wo Stoffe drin sind. Wenn du dir da mal die Zutatenliste hinten drauf anguckst, da würde ich sagen, okay, das kommt mir nicht in den Speiseplan, ja. Da sind mir zu viel Geschmacksverstärker drin, da ist oft Zucker mit drin, was weiß ich, Sachen, die du vielleicht gar nicht drin haben willst in deinem Essen. Andererseits ist nichts davon irgendwie wirklich ungesünder als die nächste Fertigpizza, die du auch essen kannst. Und wenn du dich nicht ausschließlich von Fleischersatzprodukten ernährst, dann ist da auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Bei mir war es so, dass ich, als ich vegan wurde, natürlich am Anfang oft so ein bisschen, das habe ich damals genannt, die klassische Küche veganisiert habe. Ja, das heißt, ich habe sehr viele Dinge gekocht, die ich kannte, ein geschnetzeltes, eine Pasta Bolognese und habe eben versucht, das, was damals Fleisch da drin war, zu ersetzen. Also zum Beispiel bei einer Bolognese eben kein gehacktes mehr zu nehmen, sondern Linsen oder mal mit Grünkern das Ganze auszuprobieren etc. Mittlerweile ist es so, dass ich so einen ganz anderen Ansatz für mich gefunden habe. Mein Kochen hat sich auch verändert über die Jahre. Das sieht man auch auf dem Blog. Das finde ich ganz lustig, weil ich habe ja mittlerweile auch, mein Gott, ich weiß nicht, 500, 600 Rezepte auf dem Blog. Und die Alten, die sind noch sehr veganisiert. Da habe ich auch oft sowas genommen wie, das nennt man so pflanzliche Cuisine. Das ist so ein Sahneersatz, ein pflanzlicher. Das benutze ich heute kaum noch. Ich mache zum Beispiel heute eine Sahnesoße immer aus weißen Bohnen. Ich püriere weiße Bohnen mit Pflanzendrink. Da gebe ich noch scharfen Senf hinzu. Dann die beliebten Hefeflocken bei uns Veganern und Gewürze und Kräuter und püriere das. Und es wird auch eine ganz cremige, sahnige Soße. Und damit kann ich eben eine sahnige Konsistenz machen. Das heißt, es hat sich für mich sehr viel geändert in der Kochweise. Aber gerade für den Übergang, gerade mal für zwischendurch. Und ja, Patrick, auch ich bin mal faul. Ich komme mal nach einem langen Arbeitstag nach Hause und habe keinen Bock mehr, auch nur irgendwas zu kochen. Und ja, auch ich greife dann auch gern mal zu irgendeinem Fleischersatzprodukt und dann esse ich das auch. Und ich finde das völlig okay. Und ich finde es irgendwie toll, dass es sowas gibt und dadurch auch mehr in das Bewusstsein von allen rückt, dass es Ersatz gibt, dass es Alternativen gibt.
Wie ist das denn? Musst du denn noch viel überlegen, wenn du einkaufen gehst? Oder ist es wirklich so schon in deinem Kopf drin, dass du morgens aufwachst und wirklich dann vegan denkst und nicht überlegst, welchen Sahneersatz finde ich? Oder ist es wirklich so drin, ich nehme halt weiße Bohnen und fertig ist?
Morgens auf und bin einfach so, wobei es da auch einen Unterschied gibt. Es gibt einfach die ganz normale Lea, die lebt wie alle anderen Menschen auch. Die hat ihr Standardrepertoire an Dingen, die sie gerne frühstückt, die sie gerne auch zum Mittag isst oder dann abends auch schnell macht. Wenn man mal ehrlich ist, hat man doch sein Standardrepertoire. Ich sag mal, das sind 30, 40 Gerichte, die man irgendwie mehr oder weniger kombiniert und auch gerne isst und immer wieder mal macht, sei es gefüllte Pfannkuchen, na gut, einmal ist da Spinat drin und sind da Tomaten drin, das nächste Mal ist es vielleicht eine andere Zutat und da sind dann Süßkartoffeln mit drin oder was weiß ich. Und dann gibt es natürlich auch die Lea, die Bloggerin ist und die sich auch immer wieder was Neues einfallen lassen möchte, will und muss und die ist natürlich ständig am gucken, was kann man machen, wie kann man etwas nochmal neu zubereiten. Ich versuche möglichst saisonal zu kochen. und nehme mir dann sowas wie, weiß ich nicht, irgendwelche Rüben, die erstmal so ein bisschen unsexy da im Supermarkt oder im Biomarkt liegen und denke mir so, Gott, was machst du denn jetzt mit den Rüben? Und dann überlege ich mir, was hast du noch nie gemacht? Hast du die schon mal aufgeraspelt und gebraten? Hast du schon mal einen Bratling damit gemacht? Hast du die schon mal im Ofen gebacken? Wenn ja, was passt gut dazu? Hast du die schon mal in eine Lasagne oder eine Pasta integriert? Kann man es irgendwie mit Reis kombinieren oder irgendwie klug mit anderen Hülsenfrüchten, um eine schöne Vielfältigkeit in den Gerichten zu bekommen? Da ist ganz viel Fantasie drin, da ist ganz viel Nachdenken drin, ausprobieren, auch scheitern, ja. Während ich als ganz normaler Alltagsmensch, der ich ja bin, da habe ich auch meine Standards. Und wenn ich dann abends heimkomme und bin echt müde und habe auch nicht mehr so viel Zeit, dann mache ich mir ein schönes Hummus und dippe da Gemüsesticks drin oder ich liebe halt Pfannkuchen, ich mache mir dann schnelle Pfannkuchen und fülle die noch ein bisschen mit Resten, die ich noch habe, weißt du, ich mache dann Pfannkuchen und dann habe ich noch ein bisschen Reisreste und ein paar Erbsen und das wird dann damit reingepackt mit ein bisschen Salat und schmeckt super lecker. Also ich habe für mich selber so ein Standardrepertoire und dann erweitere ich das natürlich, mein eigenes Repertoire, aber auch eben gerade für meine Leser und für den Blog, durch immer neue, ja, fantastische Gerichte, immer irgendwas Neues auszuprobieren, das macht mir unfassbar viel Spaß.
Naja, und wenn man mal schaut, sind eigentlich viele Produkte ja schon, ja, von Natur aus, in Anführungszeichen, her vegan, zum Beispiel Oreo-Kekse oder bestimmte Chipsorten, die sind und waren schon immer vegan.
Ja, richtig. Es gibt ja natürlich auch immer wieder die Produkte, die aus Versehen vegan sind. Die kennt man auch, ne? Die Oreos hast du gerade schon angesprochen. Es gibt ganz viel, was ich natürlich auch früher als Nicht-Veganerin schon gegessen habe, was einfach vegan war. Ich finde das auch ganz interessant, wie manchmal Menschen darauf reagieren. Ich habe eine ganz tolle Geschichte gelesen. Es gab wohl eine Bäckerei in München und die wollte jetzt dann auch vegan deklarieren. Und die hat gar nichts anders gemacht. Die hat nur an die Brötchen, die sowieso immer schon vegan waren, weil da einfach kein Ei drin ist oder einfach keine Milch drin ist, hat sie so kleine Schildchen ran gemacht, vegan. Und es gab doch einige der Kunden, die sich furchtbar aufgeregt haben. Die meinten, da kaufen sie jetzt aber nicht mehr ein, wenn jetzt hier auch alles vegan ist und so. Das nur so als kleine Anekdote, wo ich meinte, ja, Leute, es ist ganz vieles ist vegan. Also auch wenn man jetzt einfach die Pasta Arrabbiata beim Italiener isst, sofern jetzt die Pasta so die klassische Hartweizenpasta ist, ist es auch schon wieder ein veganes Gericht. Ne? Ja, aber ich finde auch toll, was sich da auf dem Markt tut. Und wie gesagt, ich probiere da gerne viel aus. Und ich kann das nur befürworten, weil es erweitert doch nur. Es ist doch nicht so, dass irgendwelche Dinge wegfallen. Das ist doch einfach ein zusätzliches Angebot. Und wir als Konsumenten entscheiden ja zum Schluss auch, ob das bleibt. Wenn es viele Menschen gibt, die sagen, nee, das möchte ich nicht, dann wird es auch nicht bleiben. Aber wenn immer mehr Menschen sagen, Mensch, das probiere ich mal aus, rein pflanzlich, das hat einen besseren CO2-Abdruck, das schont durchaus die Umwelt. Ja, es ist einfach ein sehr positiver Ansatz.
Meine Frage, Lea, ist Lea Green, ist das ein Künstlername?
Ja, Green ist nicht mein richtiger Nachname. Das habe ich mir damals ja so verpasst, diesen Nachnamen, weil ich einfach auch noch einen zweiten Job habe. Du weißt ja vielleicht, ich arbeite auch noch in der Filmproduktion in Berlin. Das ist somit meine Haupteinnahmequelle und ich habe den Blog so nebenbei erstmal ganz klein aufgebaut. Ich bin da ein bisschen zurückgegangen in meinem Hauptjob, sage ich mal, als Filmemacherin und mache das Ganze jetzt zurzeit so 50-50. Mit einer Tendenz zum Blog. Und mir war das einfach wichtig, weißt du, ich habe da ja sehr große Kunden, ich arbeite da in der Beratung und ich wollte einfach, dass wenn die meinen Namen googeln, und so ist das, wenn du zu großen Präsentationen, großen Kunden gehst, wirst du erstmal gegoogelt. Und wenn die da irgendwie nur, weiß ich nicht, vegane Pfannkuchen finden und nicht meine Filmkompetenz, dann ist das einfach was, was nicht sein muss, weil viele verbinden einfach mit vegan noch was Falsches, wenn sie da gar keinen Zugang zu haben. Und ich wollte das so getrennt halten. Ich habe das aus beruflichen Gründen gemacht, finde es heute aber auch ganz schön, weil im Internet sind nicht nur freundliche Menschen unterwegs, es sind auch unfreundliche Menschen unterwegs und da ist es auch ganz schön, wenn man nicht unbedingt mit seinem richtigen Nachnamen im Netz ist.
Zwischen seit 2012 vegan und ich glaube seit 2013 bloggst du jetzt auch schon kräftigst und hast ja wirklich viele Preise abgeräumt. Ich glaube, das erste Buch hast du noch selbst verlegt, kann das sein?
Ich habe das erste Buch habe ich im Eigenverlag rausgebracht damals, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war unfassbar viel mehr Arbeit, als ich dachte, gar nicht das Produzieren des Buches, sondern dieser ganze Vertrieb, die Lagerung der Bücher werden zurückgeschickt, reklamiert, Steuerabrechnung, Mahnungssystem. Also dieser ganze Wahnsinn hat mich echt fertig gemacht. gemacht. Mein zweites Buch habe ich dann im Grüner Sinn Vegan Verlag rausgebracht. Das ist ein kleiner, wunderbarer Verlag, der rein vegan ist, weil Drucken nicht unbedingt vegan ist. Viele wissen das nicht. In dem Leim für Bücher, die werden ja geleimt, ist durchaus Knochenmehl mit drin. Auch viele Farben sind nicht vegan, das sind tierische Stoffe verarbeitet. Und dieser Verlag, der Grüne Sinn Vegan Verlag, der achtet eben darauf, dass der gesamte Herstellungsprozess vegan ist und auch das Papier nachhaltig und ressourcenschonend hergestellt wurde. Und ich habe dann mein erstes Buch in der dritten Auflage auch im Vegan Verlag herausgebracht, habe dann geswitcht, um einfach auch diese Bürokratie, die da noch mit dran hängt, um das auch loszuwerden. Das heißt, beide Bücher sind jetzt dort. Und ich habe jetzt im September mein erstes Online-Magazin rausgebracht. Ich habe mal geswitcht. Ich habe gesagt, ich brauche nochmal ein neues Medium. Das heißt Vegan on Vogue. Und das ist ein Online-Magazin, das wird jetzt erstmal zweimal jährlich erscheinen, mit Tendenz zu hoffentlich viermal jährlich. Und das ist auch ein ganz tolles Medium. Es ist ein rein veganes Rezept- und Inspirationsmagazin, das online verfügbar ist. Und das ist ganz toll, man kann direkt daraus verlinken, man kann Filme einbinden. Also das ist sehr interaktiv und das gefällt mir sehr gut.
Filmemacherin, Bloggerin, Herausgeberin eines Online-Magazins, Fotografin und. Wann machst du das denn alles?
Oh, ich habe mir das so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe einerseits natürlich so meinen Job in der Filmagentur und die restliche Woche, also für mich hat eine Woche 7 Tage. Ne? Eine Woche hat bei mir nicht 5 Tage, die hat 7 Tage und die beginnt dann einfach wieder von vorne. Ich muss dir sagen, dass das, was ich alles im veganen Bereich mache, erfüllt mich dermaßen und ich finde es so unglaublich schön und zwar alles, was mit dranhängt. Der Austausch mit den Lesern, das Social Media macht mir sehr viel Spaß, die Rezepte zu kreieren, Menschen zu inspirieren, dass ich das nicht als Arbeit empfinde. Also wenn du mich jetzt an einem normalen Samstag hinstellst und sagst, na, was möchtest du lieber machen, Rezept oder möchtest du jetzt lieber irgendwie was unternehmen? Sage ich, nö, ich würde ganz gerne in meinem Blog arbeiten, weil das erfüllt mich einfach. Das macht mir Freude. Ansonsten könnte ich das nicht machen. Wäre das eine klassische Arbeit, die man so macht, weil es irgendwie das Konto füllt, was es ja auch nicht unbedingt tut als Blogger, dann ginge das nicht. Aber das ist wirklich eine Passion von mir.
Ja, wie schön, dass du das ansprichst. Ne? Das ist bei mir nämlich genauso und für mich hat eben auch die Woche 7 Tage und wenn mich am Wochenende jemand fragt und sagt, Mensch, was möchtest du denn mal gerne machen? Und ich sage auch, eigentlich bin ich so zufrieden, wie es gerade ist und möchte mich dann doch wieder in meine Küche verschanzen oder ins Fotostudio, um irgendwas Neues auszuprobieren oder ein neues Projekt vorantreiben, dann muss ich einfach sagen, das macht mir unglaublich viel Freude und deswegen ist das gar nicht so wie, oh, Arbeit, ich muss was erledigen.
Ich habe es auch immer so als eine künstlerische Betätigung gesehen. Weißt du, Künstler drücken sich ja aus und versuchen durch das, wie sie sich ausdrücken, egal ob das in der Bildhauerei, in der Malerei ist oder wir Blogger durch inspirierende Rezepte, versuchen ja Menschen einfach zu inspirieren, zu erreichen, eine neue Weltsicht zu schaffen, Menschen zu berühren. Und das ist sowas Wunderbares und es ist auch so, es ist nichts Abarbeiten. So ein Rezept dauert zum Beispiel bei mir teilweise extrem lange, aber es liegt einfach daran, dass ich viel ausprobiere, mir überlege, was für ein Setting machst du es, wie fotografierst du es, wie inszenierst du es, auch die Texte, die man dazu schreibt, das ist nicht irgendwas, was ich abarbeite, das ist was aus mir rauskommt, wo mein Herz dran hängt und es erfüllt einfach und ich stress mich dabei auch nicht. Ich habe es schon geschafft, an einem Tag 4 Rezepte zu machen, gerade so in so einer Buchproduktion. Phase. Aber ganz ehrlich, so für einen Blog, so ein Rezept, das dauert den ganzen Tag. Aber auch, weil ich mich da überhaupt nicht stressen will. Ich will mir da keinen Druck machen. Und dann gibt es vielleicht auch nur 1 oder 2 Plätzchenrezepte in der Vorweihnachtszeit und nicht 5. Aber dann kommen die aus einer ganz anderen Tiefe aus mir raus. Und es erfüllt mich dann auch.
Fotografierst du denn? Bei dir zu Hause auf dem Küchentisch oder hast du das Glück, irgendwie eine kleine Ecke zu haben, wo du dich austoben kannst?
Das passiert ehrlich gesagt wirklich alles in meiner Küche und die Küche ist wirklich sehr, sehr klein. Ich habe ein Fenster, das allerdings perfekt irgendwie so nach Norden, Nordosten ausgerichtet ist. Das heißt, da habe ich keine direkte Sonneneinstrahlung, was sehr, sehr gut für die Fotos ist und es ist hell. Und ich mache das alles direkt in der Küche. Ich habe einen Küchentisch, Koch-Area und auf der Platte selber kann ich dann auch diese Zwischenschritte ganz schnell, weil direkt nebenan fotografieren. Diese Zwischenschrittbilder sind nicht ganz so aufwendig und nicht ganz so schön immer wie das Endbild, was ja auch dann das Titelbild ist, was wichtig ist, wo man wirklich alles nochmal reingibt. Aber ich finde es schön, auch die Leute da wirklich während des Prozesses etwas mitzunehmen. vegane Küche hat immer noch eine große Hürde für viele Personen. Die sind es einfach nicht gewohnt. Das haben sie so nicht gelernt. Das haben ihnen die Eltern nicht gezeigt. Da muss man sich selber rantasten. Und da gibt es ganz viele Unsicherheiten. Und ich finde es zum Beispiel, oder habe es auch in der Vergangenheit selber verwirrend gefunden, als ich noch nicht so geübt war, wenn da steht Fenchel aufschneiden. Ja, wie aufschneiden? Jetzt guck dir mal so eine Fenchelknolle an. Ja, oben irgendwie die Stangen, die da rausschauen mit dem Grün. Unten dieser feste Kern. Ja, schneide ich die längs auf? Ne? Und ich zeige einfach Schritt für Schritt immer, wie man das macht, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Und ich habe auf meinem Blog, und es freut mich ganz besonders, auch ein älteres Publikum. Ich spreche immer von Personen 60 plus, die jetzt im Alter sagen, Mensch, ich möchte was für meine Gesundheit tun. Ich habe keine guten Cholesterinwerte. Ich möchte gerne mehr pflanzliche Ernährung in meinen Alltag einbauen. Und die nehme ich extrem mit, weil die einfach sehr verunsichert sind. Und weißt du, die haben ja 50, 60 Jahre immer ihr Ding gekocht. Ja, die müssen noch mal komplett umdenken. Und das macht einfach Spaß dann und Freude, von denen positives Feedback zu haben.
Oh, dass du schon sagst, jetzt, du lebst ja jetzt wirklich schon viele Jahre vegan, dass sich wirklich was im Körper getan hat. Also hast du einen positiven Effekt wahrgenommen? Also viele sagen ja, können es aber gar nicht so richtig beurteilen, was es ist oder richtig erklären. Aber gibt es wirklich einen positiven Effekt, wo du sagst, Mensch, das ist doch wirklich besser geworden?
Das finde ich schwer zu sagen, weil bei mir wirklich auch keine Krankheitsgeschichte im Hintergrund ist und ich mich auch damals mit einer Mischkost, also auch mit Fleisch und später dann auch vegetarisch ganz wunderbar gefühlt habe. Ich habe mein Leben lang viel Sport gemacht. Das Einzige, was ich merke, ist, ich esse sehr, sehr gern und unfassbar viel und es ist sehr leicht, sein Wunschgewicht zu halten, weil du verzichtest eben auf die ganze Käsesparte. Das spart unfassbar viel an Kalorien. Überhaupt ist das alles sehr, sehr gut verdaulich. Du hast einen sehr schnellen Umsatz. Das geht alles sehr schnell durch den Körper. Man fühlt sich sehr leicht. Man hat auch gerade nach dem Essen wenig diesen Blähbauch oder dieses Gefühl, oh Gott, jetzt ne, voll gefuttert wie an Weihnachten. Das hat man sehr wenig. Ich fühle mich insgesamt sehr fit, kann aber da jetzt gar keinen Vergleich auch zu ziehen. Es ist auch schon so lange her. Ich wüsste gar nicht, wie ging es denn der Lea jetzt mit 43 Jahren, wie wäre ich denn gesundheitlich drauf, wenn ich nicht vegan wäre? Also mir fehlt da der Vergleichswert. Ich kann nur sagen, dass es mir unglaublich gut tut. Ich kann sagen, dass man eine sehr große, dass man sehr fit ist in der Früh. Das hatte ich früher nicht so. Ich bin schwer aus dem Bett gekommen. Aber dadurch, dass die Sachen alle so leicht verdaulich sind, hat man in der Früh sehr, sehr viel Energie und dass ich mich einfach rundum wohlfühle und dass ich essen kann den ganzen Tag. Und ich muss mir irgendwie keine Gedanken um mein Gewicht machen.
Gibt es heute Lebensbereiche, in denen du dich dann quasi noch irgendwie eingeschränkt fühlst, weil du eben vegan lebst? Oder sagst du, nee, eigentlich ist alles genau getan oder wünschst du dir noch irgendwas?
Nee, eingeschränkt fühle ich mich eigentlich gar nicht mehr. Da fällt mir auch gar nichts zu ein. Ich finde es toll, wenn es so Sachen gibt. Es war zum Beispiel vor einigen Jahren noch nicht so, dass in Bioläden, ich kaufe gerne in Bioläden, vegan deklariert war. Das heißt, du musstest immer noch hinten drauf schauen auf das Produkt, ob das Vegan-Zeichen drauf ist. Und wenn das nicht drauf war, musstest du sogar nochmal die Zutatenlisten durchgehen. In meinem Bio-Supermarkt ist es momentan so, dass die Preisschilder grün sind, wenn das Produkt vegan ist. Also sowas finde ich toll. Ich finde toll, wenn mir das noch mehr erleichtert wird. Ich finde eine eindeutige Kennzeichnung wichtig. Ich finde auch diesen Approach gut, dass man jetzt sagt, es sollte angegeben werden, wie viel CO2 ein Produkt verbraucht hat. Ich finde eine Kennzeichnung weg von diesem heile Welt, wir haben hier ein tolles Produkt, hin zu einer Ehrlichkeit auf Produkten. Das finde ich zum Beispiel wichtig. Das ist etwas, was mir fehlt. Es geht mir gar nicht mehr um Einzelprodukte. Ich habe meine Sachen gefunden soweit und es wird auch immer besser und immer mehr und die Auswahl wird immer größer. Was ich schlimm finde, ist, dass es in gängigen Supermärkten, mitunter auch im Biomarkt, was weiß ich, Produkte verkauft werden, die weder gut für die Gesundheit noch für die Umwelt sind, die dir aber von der Verpackung her was anderes vortäuschen. Ich spreche jetzt mal von der glücklichen Kuh auf einer Packung Schokolade oder auf einem, dass zum Beispiel Fleisch verkauft wird, da steht hinten drauf von Gutshof sowieso. Das kommt nicht vom Gutshof, das kommt aus einer scheiß Tierfabrik. Ja, aber die dürfen sich so nennen, die geben sich dann solche Namen. Und diese Augenauswischerei oder Kindern Frühstückskekse zu verkaufen, die aus nichts Gesunden bestehen, nur aus Zucker und die fett machen und träge, sowas finde ich ätzend. Und je mehr wir da in eine Offenheit und Ehrlichkeit reinkommen, eine ganz klare Deklarierung, was ist in diesem Produkt drin, wie viel Zucker enthält, hält es? Sind da künstliche Aromastoffe drin? Ist da Chemie drin? Wo kommt es her? Ist es irgendwie mit Gentechnik erzeugt worden? Das ist das, was mir fehlt. Und das ist das, wo es hingehen sollte oder wo ich mir wünschen würde, noch mehr Offenheit, noch mehr Klarheit, klare Deklarationen.
Dein Lebensgefährte ist ja auch Veganer. Das heißt, ihr seid ja eigentlich so ein veganer Haushalt. Wie ist das denn jetzt so Weihnachten, ne? Also ich stelle mir das jetzt vor, Mensch, ihr geht eure Familien besuchen. Sind das dann die Momente, wo alle Leute den Kopf, die Hände an den Kopf schlagen und sagen, oh, jetzt kommen noch die beiden Veganer mit dazu, jetzt muss ich wieder eine Extrawurst machen? Oder sagen die, ey, alles gut, wir orientieren uns daran?
Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie offen die jeweilige Person ist. Diese Weihnachten wird es so sein, dass wir die ganze Familie eingeladen haben. Das wird wunderschön. Wir haben hier richtig Full House mit 10 Personen und ich werde vegane Weihnachten ausrichten und freue mich riesig darauf. Und ich werde auch achten, dass ich etwas auf den Weihnachtstisch bringe, was nicht zu außergewöhnlich ist. Man muss nicht Veganern sofort irgendeinen schlabbrigen Chia-Pudding hinstellen oder, weiß ich nicht, die größten Seitan-Künste der Welt machen. Also es sollte nicht zu exotisch sein. Ich werde versuchen, etwas zu machen, was ein bisschen so aus Versehen vegan ist, ja, eher so in Richtung Pasta, Lasagne, eine schöne Suppe, und da freue ich mich sehr. Aber so die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Ich versuche das natürlich immer abzufedern, indem ich sage, komm, wir kochen zusammen und ich koche meinen Teil vegan oder ich bringe was mit. Ich möchte da irgendwie niemanden belasten, aber durchziehen tue ich das auf jeden Fall.
Du hast natürlich mittlerweile viele Jahre Erfahrung als erfolgreiche Bloggerin und mit Sicherheit dadurch auch ein paar Tipps für unsere Zuhörer oder beziehungsweise welche Anfängerfehler sollten wir direkt vermeiden?
Ich glaube ganz, ganz viel. Das hat ganz viele unterschiedliche Aspekte. Also ich glaube, so mein erster Tipp wäre, dass die Person, die bloggt, sich überlegen sollte, worüber blogge ich und hängt wirklich mein Herz dran? Ich glaube nicht, dass man anfangen sollte zu bloggen aus rein kommerziellen Gründen oder weil ich will jetzt berühmt werden, jetzt mache ich einfach irgendeinen Blog. Dafür ist es zu viel Arbeit, dafür ist es ein viel zu großer Teil, den es irgendwann einnimmt im Leben und ich weiß gar nicht, ob man damit erfolgreich werden kann, wenn man das nicht aus einem tiefen Beweggrund rausmacht, weil man wirklich etwas mitzuteilen hat. Das könnte ein Nachhaltigkeitsaspekt sein. Das kann ein Modeaspekt sein. Das können Rezepte sein oder was auch immer. Aber ich denke, es sollte ganz, ganz tief aus einem rauskommen und nicht aus irgendeinem Grund, ich will jetzt berühmt werden oder ich will jetzt viel Geld verdienen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz für einen Blog. Und dann gibt es natürlich viele Kleinigkeiten. Oh Gott, ich glaube, was ich nochmal anders machen würde, ich würde meine URL anders wählen. Mein Blog heißt ja Veggies, wie Englisch Gemüse. Und ich habe das damals für eine ganz, ganz tolle Idee gehalten. www.veggie.es, also das Wort Veggies, das ES hinten abzutrennen mit einer spanischen Endung. Das fand ich super. Ich so Veggies. Mensch, klasse URL. Du, das ist eine Katastrophe. Also es wird entweder nicht verstanden, dann heißt immer, das ist die Lea von Veggie.es. Ich bin von Veggies, nicht von Becky.es, aber egal, das sei Ihnen verziehen. Und dann ist es SEO-technisch eine absolute Katastrophe, weil natürlich Google denkt, ich bin eine spanische Seite, da kannst du noch so viel Deutsches draufschreiben. Ich habe mega miese SEO-Ergebnisse bei Google, ganz, ganz schlimm. Das würde ich nicht mehr machen. Ich habe dann im Nachgang versucht, veggies.de zu bekommen und veggies.com. Die eine hätte ich sogar haben können für einen unfassbaren Preis, wo ich gesagt habe, ja, wenn ich da mal Millionär bin, dann melde ich mich wieder. Dann mache ich das. Ich würde darauf achten, dass man eine Einheitlichkeit in allen Social-Media-Kanälen hat, dass man die von Anfang an anlegt, auch wenn man sie vielleicht gar nicht gleich benutzt, dass man überall den gleichen Namen hat. Bei mir ist es auch so ein bisschen unterschiedlich, weil vieles war dann schon, also Veggies gab es dann nicht mehr auf Facebook. Das heißt dann halt Follow-Veggies. Und das gab es aber dann wiederum nicht auf Instagram. Deshalb heiße ich auf Lea from Veggies auf Instagram. Das ist alles ein bisschen uneinheitlich und auch nicht besonders praktisch. Solche Dinge, das sind so rein organisatorische Dinge. Da würde ich am Anfang sehr drauf achten und sonst einfach mit ganz viel Spaß an die Sachen rangehen. Und klar habe ich noch 1000 Tipps und Tricks, aber das sind so, glaube ich, die Basics.
Für mich liegt das ja total nahe zu sagen, Mensch, da ist so eine Filmemacherin. Wann kommen denn die ersten Videos? Oder sagst du, nee, also kommen Leute jetzt so, Blog reicht, bin jetzt auch ausgelastet, Klamotten, Bücher, was wird es aus der Lea-Welt noch geben?
Also auf jeden Fall ist die Konzentration momentan auf dem Vegan und Vogue Magazin, weil ich finde, das finde ich ein wahnsinnig spannendes Medium. Weißt du, an so einem Buch habe ich über ein Jahr gearbeitet oder mindestens ein Jahr, bis es dann gedruckt war und auf den Markt kam, sind irgendwie mehr oder weniger mal so 1,5 Jahre vergangen. Und ich finde das ganz toll, mit dem Magazin eine Möglichkeit gefunden zu haben, schneller immer wieder rauszugehen, neue Themen aufzugreifen. Ich werde immer ein Schwerpunktthema setzen. Das kann ein Schwerpunktthema sein von gewissen Gemüse Krise oder einer Jahreszeit. Das kann aber auch mal ein Schwerpunkt Nachhaltigkeit sein oder Zero Waste. Das werden wir gucken. Aber das finde ich ganz toll, weil dann kann ich noch besser kommunizieren. Es ist so, dass ich auch versucht habe, auf dem Blog ein bisschen mehr Lifestyle-Themen mit reinzubringen, sprich Interviews und Themen, wo sich's nicht nur ums Essen gedreht hat. Das kam aber nicht besonders gut an. Das Feedback war insofern nicht positiv, als es einfach nicht so oft geklickt wurde, nicht so oft kommentiert wurde. Ich habe gemerkt, okay, meine Fans und Leser sind es einfach gewohnt, mein Blog Veggies, das ist ein Food-Blog, das ist ein Blog, da gehe ich rauf, weil ich gut vegan essen möchte, weil ich Food-Inspirationen haben möchte, da geht es rund ums Kochen. Und deshalb habe ich eben das Vegan und Vogue gemacht, das Magazin, weil da kann ich das erweitern. Da kann ich jetzt auch noch mal ein bisschen in andere Bereiche reingucken. Die nächste Ausgabe zum Beispiel wird eine Sommerausgabe, die kommt dann Ende Mai, Anfang Juni raus, kurz vorm Sommer. Da wird es zum Beispiel auch gehen um die schönsten veganen Biergärten in Deutschland oder Outdoor Örtlichkeiten, wo ich gut vegan essen kann. Da kann ich andere Themen noch spielen. Und das ist mir wichtig, weil ich natürlich als Bloggerin schon den Drang habe, mich auch zu verändern, Neues zu machen. Und ich hatte ja auch angesprochen, da kann man Videos mit einbinden in so ein Online-Magazin und all diese Dinge. Du hattest es gerade angesprochen, ich bin eigentlich Filmemacherin und das werde ich dort mehr ausleben können, ohne den Blog irgendwie jetzt zu verfälschen, indem wie er sich ganz klar 7 Jahre lang ausgerichtet hat. Ich weiß nicht so, wie es dir geht. Du machst ja auch ganz, ganz viel Insta-Stories. Und ich finde die auch ganz toll. Du machst ja auch sehr künstlerisch mit verschiedenen Templates und so. Und da probiere ich mich auch total gern aus. Ich hatte am Anfang Probleme, mich selber zu filmen. Einfach, weil es komisch ist. Einfach, weil so, du siehst dich dann denkst so, Gott, wie siehst denn du heute wieder aus? Oder auch so in die Kamera reinzusprechen, ne? In dein Handy zu sprechen, als ob du mit Menschen sprichst, weil das tust du dann im Endeffekt. Und das mache ich auch immer mehr. Ich nehme auch gerne jetzt zusätzlich zu diesen Zwischenschrittfotos, mache ich auch gerne noch kleine Videos, die ich dann, wenn ich das Rezept veröffentliche, auch noch hochlade in die Insta-Stories. Also da probiere ich auch total gerne rum. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Gerade auf Instagram ist ja immer so, alles ist super perfekt und super ausgeleuchtet und das sieht lecker aus und keine Ahnung. Und ich zeige dann auch ganz gerne mal, wie es am Set aussieht, hinter der Kamera, ja, wenn da schönes Chaos herrscht und überall, weiß ich nicht, kleine Schälchen rumstehen mit halben Resten und auch sich selber zu zeigen. Und ich finde das wahnsinnig sympathisch. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir Blogger oder Content Creator oder wie auch immer auch zum Vorschein kommen und uns zeigen, weil das ist ja das, was, das sind wir. Wir produzieren das und wir sind keine Maschinen, die das perfekte Bild machen, sondern wir sind einfach Menschen, die Spaß an der Sache haben.
Ja, liebe Lea, zum Ende hin möchte ich einfach Danke sagen, dass du dabei warst und uns so einen kleinen Einblick in das vegane Leben gegeben hast und ganz, ganz schön für uns auch eben, dass niemand mit dem erhobenen Zeigefinger da steht und sagt, mach das so und nur wenn du es so machst, ist es gut. Deswegen ein Doppeldanke von mir.
Ja, danke dir vielmals, dass ich dabei sein durfte, konnte. Hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder persönlich.
Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und ja, ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich ein glücklicher Mensch, dass ich auf so viele tolle, spannende Menschen treffen darf. Also, bis zum nächsten Mal, euer Patrick.